Aus Berlin, Stichwort Drehbuch, der Podcast vom Deutschen Drehbuchverband. Ich bin Frank Zeller.
Und mein Name ist Oliver Schütte. Ja, Frank, du hast diesmal wieder einen Drehbuchautor befragt, zu einem Zweiteiler sozusagen. Auch fast kann man sagen, ein ganz alter Hase, Uli Breh. Da werden die Österreicherinnen und Österreicher werden aufmerksam, weil das ist eigentlich ein österreichischer Autor, kommt aber aus Deutschland interessanterweise und schreibt schon sehr, sehr lange. Du hast mir erzählt, er selbst schreibt sein Leben auch. Aber was war der Anlass? Warum habt ihr miteinander gesprochen?
Ja, der Anlass ist dieser Zweiteiler. Mama ist die Bestie, die Bestie. Das ist ein Film, der sehr typisch ist für ihn eigentlich. Also es spielt natürlich immer in Österreich und es hat diesen österreichischen Schmäh und Humor, so ein bisschen zynisch alles und ein bisschen gegen den Strich gebürstet. Hat auch einen Krimi-Aspekt dabei, aber der ist immer nicht so wichtig eigentlich, sondern es geht um eine Familie, um so eine Oberklasse-Familie und die ganzen Gemeinheiten, die da sozusagen und Intrigen und Affären, die da über Kreuz gehen in allen Richtungen. Also das ist so eine Richtung, die er ja schon öfter gemacht hat und für die er auch berühmt ist. Ja, darüber haben wir gesprochen.
Ja, hast du ihn denn getroffen live?
Nee, das ging nicht, denn ich war ja gerade gar nicht in Berlin und Uli Breh lebt in Tirol, in einem kleinen Bergdorf. Das ist ganz lustig, denn er lebt in einem Haus, wo früher der Bergdoktor gedreht wurde, also ein Drehort. Den hat er, dieses Bauernhaus, wenn man so will, hat er da jetzt bezogen und wohnt da mit seiner Familie. Er ist ja insgesamt so, ich finde, eine recht barocke Persönlichkeit, ist auch Motorradfahrer und hat ein riesiges Motorradfahrertreffen da in den Bergen organisiert. Und schreibt auch weiterhin Theater und auch Romane und viele Dinge. Also sehr vielseitig aufgestellt und sehr produktiv. Also er schreibt ja unheimlich viele Sachen. Wir wollen das ja gar nicht alles aufzeichnen, das kann man nachlesen. Ich hatte ihn auch über Vorstadtweiber befragt. Das ist ja eine sehr bekannte Serie geworden, die auch in Deutschland sehr stark reflektiert wurde und geguckt wurde.
Er ist tatsächlich schon sehr, sehr lange im Geschäft. Wir reden hier also mit jemand, der das Film- und Fernsehgeschäft tatsächlich schon seit ungefähr 30 Jahren kennt. Insofern ganz interessant, auch nochmal von ihm zu hören, wie er das so einschätzt. Ich bin sehr gespannt, euer Gespräch zu hören und ich denke, wir hören da einfach mal rein.
Uli, du bist ja eigentlich Deutscher. Wenn ich mich richtig informiert habe, kommst du aus dem Ruhrgebiet irgendwoher. Ursprünglich mal. Aber lebst irre lange in Österreich. Kannst du kurz das umreißen, deinen Werdegang? Wie kam es dazu, dass du als Deutscher zum Spezialist für österreichischen Humor geworden bist und solche Dinge?
Also ganz, ganz schnell erzählt, es ist wirklich ein bisschen kitschig wie in einem Film. Ich war 17, mein Lehrer hat verhindert, dass ich es von der Realschule aufs Gymnasium schaffe. Und sonntagmorgens habe ich gewusst, wenn ich jetzt nicht gehe, dann gehe ich nie. Und habe gewartet, bis meine Eltern aus der Kirche kommen und habe gesagt, ich gehe jetzt. Und da hatte ich schon so im Kopf Musiker, Clownstheater, das war schon, ist schon im Kopf herumgeschwirrt. Und habe mich an die Straße gestellt, bin nach Amsterdam getrampt, bin da auf die School of Fools gegangen, auf so Action-Clownstheater-Schule. Da war ich dann ein Jahr und dann habe ich mir gedacht, jetzt möchte ich noch ein bisschen weitergehen. Und habe mich wieder an die Straße gestellt, bin nach Wien getrampt, auf die Schauspielschule da gegangen und habe es dann eigentlich nicht geschafft, nochmal weiter irgendwo hinzugehen und bin halt hängen geblieben und ernähre mich aber auch, muss ich sagen, seit ich 17 bin, von mir selber. Also ich habe im Stahlwerk gearbeitet, habe Schnee geschaufelt, war, glaube ich, der einzige deutsche Hilfsarbeiter Österreichs damals.
Gastarbeiter.
Ja, Hilfsarbeiter oder Gastarbeiter.
Also, okay.
Ja, und weil du sagst, ich bin jetzt so zuständig für den Humor, für die Komödien in Österreich. Ja, das ist tatsächlich interessant. Ich glaube, dass ich immer noch die Distanz habe und immer diese österreichische Seele begriffen habe, aber sie immer noch aus einer anderen Perspektive beobachte. Vielleicht ist das der Schlüssel zum Glück oder zur Komödie.
Ja, Aber nochmal kurz zurück. Also du bist an der Schauspielschule angenommen worden, gelingt ja auch nicht jedem, und du bist somit auch ausgebildeter Schauspieler und hast das auch praktiziert hin und wieder, oder?
Ja, nicht nur hin und wieder. Man muss dazu sagen, das war eine private Schauspielschule. Da ist es schon eine Spur leichter reinzukommen. Man muss nur das Geld verdienen für Schulgeld. Und habe dann, wenn ich das auch noch erzählen darf, da war das so, da war ich voller Euphorie nach der Schauspielschule, voller Ideale. Und das war dann eigentlich erschütternd für mich auf den Bühnen, weil es eigentlich alles desillusionierte Alkoholiker waren, auf die ich da getroffen bin. Und dann habe ich Werbung gemacht und alles möglich, war zum Beispiel auch einer von den drei Musketieren in der Hanuta-Werbung, hab für Schwäbisch Hall Werbung gemacht und für Philips Radio und was weiß ich alles. Dann habe ich den Job ausgeübt, den alle Schauspieler ausüben. Ich habe gekellnert. Und dann habe ich mit einem Freund gemeinsam, eigentlich nur aus dem Bedürfnis heraus, kreativ sein zu wollen, ein Kabarett-Theaterstück geschrieben. Das war 1986, das hieß Männerschmerzen. Das haben wir dann selber produziert, durchs Kellnern finanziert, selber inszeniert, geprobt und so weiter. Und das ist dann rausgekommen, dieses Stück, und hat wohl genau den Zeitgeist erwischt, zeitgleich mit dem Herrn Grönemeyer mit Männer. Und dieses Programm war 7 Jahre ausverkauft. Und wir waren 7 Jahre auf Tournee durch ganz Österreich. Ich habe das selber, glaube ich, 1500 Mal gespielt. Und konnte dann ziemlich schnell aufhören zu kellnern und habe dann viele Jahre Kabarettprogramme für mich geschrieben, Soloprogramme für unser Ensemble, das wir da waren. Und habe sicher 10 Jahre lang Kabarett gespielt in Wien. Und das ist quasi der Independent-Bereich, würde ich sagen, des Theaters. Also ich war, glaube ich, schon immer mehr bei denen daheim. Eher im Rock'n'Roll als beim Walzer.
Und was war das? Kannst du kurz sagen, was für ein Stück war? War das auch so eine narrative Sache oder mehr so eine Nummernrevue oder?
Männerschmerzen war, 5 Männer werden in eine Talkshow geladen zum Thema Männerschmerzen. Und das artet komplett aus. Also, das ist sehr, sehr lustig. Wie gesagt, das hat der Zeit damals entsprochen. Erschütternderweise ist es vielleicht immer noch aktuell. Kann schon sein,
Und wie ging es dann los, dass du für das Fernsehen gearbeitet hast, für Film und Serien im Fernsehen? Du
ja,
hast
das.
eigentlich hauptsächlich Fernsehen gemacht, richtig?
Ja, und das ist auch ganz interessant. Ich habe dann schon Comedy geschrieben fürs Fernsehen und auch fürs Radio und so weiter. Und dann kam vom ORF die Anfrage, ob der Rupert Henning und ich, wir haben da schon sehr viel Kranke Schwestern, so eine Comedy-Show geschrieben, ob wir einen Film für Peter Weck schreiben wollen. Das war, glaube ich, so 1993, 94 herum, würde ich sagen, 95, irgendwie sowas. Bin da nicht so gut mit Zahlen. Und wir schreiben diesen Film und dann gibt es eine Sitzung und die haben nichts zu kritisieren. Die sagen nur, das Buch ist zu lang. Und wir haben das Buch dann gekürzt, haben aber in unserer Unwissenheit nicht gewusst, dass das jetzt eher ungewöhnlich ist, dass man nur ein Buch kürzt und es dann dreht. Jeder Drehbuchautor weiß, wovon ich rede. Dann wurde dieser Film gedreht und dann gab es eine Sitzung mit dem ORF, wo es darum ging, welchen Stoff man jetzt als nächsten macht. Und es gab 8 Stoffe zur Auswahl, zur Diskussion, und der ORF hat uns alle 8 Stoffe beauftragt. Und wir waren irgendwie irritiert. Wir hatten, wie gesagt, keine Erfahrung. Wir waren überfordert, dann natürlich auch euphorisiert. Und dann kam der Film ins Fernsehen und dann haben wir gecheckt, warum die das gemacht haben, weil uns nämlich dann die ganzen anderen deutschen Sender angerufen haben und gefragt haben, ob wir nicht für sie schreiben wollen. Und der ORF hat also vor uns unser Talent erkannt, uns ans Haus gebunden dadurch, natürlich auch noch sehr günstig, logischerweise, und uns aber auch gleichzeitig aufgebaut. Also die Kathi Zechner, die damalige Programmdirektorin, der haben wir das schon auch zu verdanken. Und die hat uns teilweise auch Carte Blanche gegeben später. Also sie hat zum Beispiel die Reihe Brüder, also das ist in Österreich eine sehr bekannte Reihe, da hat sie gesagt, Jungs, ich glaube da überhaupt nicht dran, mir gefällt das überhaupt nicht. Aber wenn ihr so derartig daran glaubt, bitte, dann macht's es. Also das war, so blöd es klingt, früher war das, hat es schon anders funktioniert als heute, ja.
Was war das Besondere, würdest du sagen, daran? Wodurch habt ihr euch da ausgezeichnet in Österreich und vielleicht auch in Abgrenzung ein bisschen zu Deutschland? Was ist da besonders an eurer Schreibweise gewesen? Und ist es vielleicht noch heute?
Also da gibt es, glaube ich, zwei Punkte. Der eine Punkt ist, der Ruppi ist der Kopf und ich bin das Herz. Der Ruppi ist ein unfassbar gebildeter Mensch. Also wenn du mal einen Telefonjoker brauchst, dann frag Rupert Henning. Der weiß immer alles. Den kannst du um 2 in der Nacht anrufen und fragen, wie die drei Töchter von King Lear heißen. Und der wird dir sagen, ja, in der Übersetzung von, da heißt sie so. Und da, also der weiß ihm alles. Und ich bin da eher der geerdete Bauchmensch, der anders tickt als der gebildete Rupi, ja. Und dann, glaube ich, hat viel mitgespielt, dass wir beide viel Kabarett gespielt haben, viel Comedy gemacht haben, selber viel Regie geführt haben, beide Schauspieler sind, wissen, wie Dialoge sprechbar geschrieben werden, pointiert sind durchs viele Comedy-Schreiben. Ich glaube, dass das ein Punkt ist, ein wesentlicher. Und dann ist es noch so, wir haben ja Wahnsinn. Also ich habe mit niemandem auf der Welt, glaube ich, so viel Zeit auf 20 Quadratmeter verbracht wie mit Rupert Henning. Wir haben 4 Frauen und einen Todesfall, 66 Bücher geschrieben. Ja, also für eine Serie zum Beispiel. Ja. Und ich habe mich immer gewundert, warum der mit mir schreibt, weil der ist ja viel besser als ich. Den habe ich als den viel besseren Autor gehalten. Und da haben wir mal drüber geredet und dann sagt er, interessant, weil er denkt das Gleiche über mich. Ja? Und ich glaube, dass wenn du musst uneitel sein beim gemeinsamen Schreiben, du darfst nie drauf pochen, das ist jetzt meine Idee gewesen. Es ist der Tod einer Zusammenarbeit. Wenn du dich aber immer geehrt fühlst, dass der sich überhaupt mit dir in einen Raum begibt, dann hat das Chancen auf Zukunft.
Und aber jetzt von dem, was ihr dann letztlich produziert. Es sind ja meistens komische Formate ein bisschen, aber jetzt auch nicht reine Comedy, sondern auch ernsthafte Geschichten, die so erzählt werden. Also so eine Balance. Ich weiß nicht, ich habe ja längst nicht alles gesehen, natürlich, was ihr gemacht habt, aber es ist so mein Eindruck, dass das so ein bisschen das Markenzeichen ist. Kannst du da was dazu sagen, wo, also gab es sowas schon immer in Österreich? In Deutschland würde ich sagen, eigentlich eher nicht. Oder ist es besonders in Österreich vielleicht auf fruchtbaren Boden gefallen? Wie kann man das beschreiben?
Das kann man, glaube ich, so beschreiben, dass die Österreicher und Deutschen auch mit Schuld daran sind, dass das nicht so ausgeformt ist, weil man diese großen Talente vertrieben hat, wie Billy Wilder. Ja, also ne, für mich ist Bill, ich komme deshalb drauf, weil Billy Wilder ist für mich so, ich habe wahnsinnig viel von Billy Wilder gelernt, ohne ihm jemals logischerweise begegnet zu sein, ja. Aber wenn du zum Beispiel das Apartment nimmst, das ist ja eine großartige Komödie und hochtragisch. Hochtragisch ist es in Wahrheit. Aber es ist wahnsinnig unterhaltend, ja. Also ich glaube, dass dass Billy Wilder der Vorreiter ist für uns alle, was diese Erzählqualität ausmacht, ja. Und das war ein Österreicher.
Und es gibt auch Arthur Schnitzler und so weiter. Also es gibt so eine gewisse österreichische Tradition in der Richtung, kann man glaube ich sagen. Habt ihr da bewusst angeknüpft? Habt ihr versucht, sowas zu erreichen oder habt ihr einfach so, wie ihr es halt klasse fandet, so geschrieben?
Na, das haben wir, ich glaube, wir wurden dadurch geprägt, ja. Aber dass du jetzt bewusst so schreibst, nein, das ist eine Art, die deinem Charakter, deinem Seelenzustand, deiner Persönlichkeit entspricht, glaube ich, die du dann halt umwandelst in deine Kreativität, in dein Handwerk.
Aber es ist ja schon auffällig, dass der österreichische Humor irgendwie anders ist als der deutsche. Auf jeden Fall Gibt es da was in Österreich, was in Deutschland so nicht funktioniert?
Ja, es gibt da eine großartige Anekdote, ist nicht von mir, wo jemand sagt, kennen Sie den Unterschied zwischen deutschem und österreichischem Humor? In Deutschland geht ein Kabarettist auf die Bühne und sagt, der Kanzler ist ein Arschloch. In Österreich geht der Arschloch auf die Bühne und sagt, der Kanzler ist super. Das ist der Unterschied. Ja.
Kannst du es noch mehr beschreiben? Also, man sagt immer, es ist gemein irgendwie, es ist schwarzhumorig, es ist
Ja, klar, es ist
klassisch.
morbider, es ist zynischer, es ist, man sind, nimmt sich selber nicht so ernst dabei, glaube ich, ja. Und man spielt den Humor über die Bande. Ich glaube, diese Anekdote, so direkt die auch ist und dem deutschen Humor zum Teil ja auch gar nicht gerecht wird, weil es gibt sehr wohl auch an deutschen Humor, bringt es trotzdem ganz gut auf den Punkt, finde ich, ja.
Ist man in Wien allgemein so, auch auf wenn man Freunde trifft oder so, redet man anders als redet man mit mehr Ironie, würde ich jetzt mal vorschlagen, oder sowas, kann man das sagen?
Da vorab muss ich sagen, ich habe 20 Jahre in Wien gelebt, ich lebe jetzt schon 24 Jahre in Tirol. Okay, also ich wohne ja witzigerweise im Bergdoktorhaus, im ehemaligen. Ja, das hat der Harry Krasnitzer, wie der noch Bergdoktor war, hat das gekauft und dann mir irgendwann vermietet und jetzt habe ich es irgendwann vor 4, 5 Jahren gekauft vom Harry. Also weil du das so spezifisch auf Wiener Humor siehst. Das stimmt schon, die Wiener haben dann noch einmal einen anderen Humor als die Tiroler zum Beispiel, ja. Aber er verschwindet vielleicht auch ein bisschen, weil wie ich nach Wien gezogen bin, da war Wien eben noch düster und grau und jeder Wiener hat dich bös angefahren, ja. Und jetzt ist das schon alles viel offener, internationaler. Das fällt jetzt nicht mehr auf, wenn du Deutscher bist. Ja. Aber ich kann mich erinnern, da bin ich in Wien im Kaffeehaus gesessen und ein Deutscher hat seinen Kaffee bestellt. Er hat immer gesagt, Herr Ober, wo bleibt mein Kaffee? Wo bleibt mein Kaffee? Und war total ungeduldig und ist ja nicht mehr angefahren. Und der Kellner ist irgendwann hingegangen und hat gesagt, sonst auf Urlaub oder sonst auf der Flucht. Das war großartig. Nur dieser Kellner, dieser scheinbar immer grantige, schlecht gelaunte, unfreundliche Kellner-Typus, der stirbt halt langsam aus, weil die gibt es in der Form nicht mehr. Genauso wie der Dialekt auch uns entgleitet, ja.
Ist es auch so, dass bestimmte Sachen nicht mehr gern gesehen werden oder gehört werden? Also kannst du diesen schwarzen Humor nach wie vor grenzenlos ausleben, oder gibt es da irgendwo inzwischen eine Grenze, wo die Leute sagen, das kannst du nicht machen? So, das verletzt irgendjemand oder diese Sachen?
Ah, du musst dich immer jetzt schon vorher entschuldigen. Also diese Political Correctness, die ja grassiert, nicht nur in Österreich, bei euch glaube ich noch viel mehr, in Berlin, ja. Prenzlauer Berg ist glaube ich das Epizentrum der politischen Korrektheit beim Kaffee bestellen. Das ist schon schade, ja. Da ist schon vieles richtig, grundsätzlich vom Ansatz her. Aber es schlägt so derartig ins Extrem aus, das ist halt auch wahnsinnig großes Futter für Humor.
Lass uns über Klischees sprechen oder Rollenbilder. Also finde ich auch ein interessantes Thema bei deinen Sachen. Also ich beziehe mich jetzt auch auf Vorstadtweiber, weil das ist jetzt auch eine Sache, die ich halt gesehen habe und so. Wie gesagt, ich gucke das nicht alles an oder so. Aber das war ja auch ganz eine typische Erzählweise, die ihr da entwickelt habt oder du entwickelt hast. Du arbeitest ja mit Klischees, aber wie arbeitest du mit? Es ist ja nicht so, dass du sie einfach nur so benutzt, eins zu eins und dann dann bleibt das so, sondern du arbeitest, finde ich, in einer bestimmten Weise damit. Kannst du da was zu sagen?
Ja, glaube ich schon. Wir beide wissen, Dialoge schreibt man ja oft so, dass zwischen den Zeilen die Wahrheit erzählt wird, ja. wie man so einen Dialog baut und eigentlich die Befindlichkeit der Person sich nicht in dem ausdrückt, was die Person jetzt gerade sagt. So schreiben wir normalerweise Dialoge, denke ich mir, gerade in so Dramen oder nicht nur in der, wo waren sie zwischen 16 und 17 Uhr. Und bei Vorstadtweiber, die sind wahnsinnig direkt. In Wahrheit agieren diese Weiber ja wie Männer, ja, in ihrer Direktheit, ja. Und dann sagen sie in ihrer Bösartigkeit oft völlig unvermittelt die Wahrheit. Und das irritiert dann. Das irritiert, weil die Person so derartig selbstreflektiert ist, obwohl sie ein unfassbares Arschloch ist, dass ich sie dann trotzdem mag. Ja, und das zum Beispiel, wie die Vorstadtweiber begonnen haben, haben die Leute immer gesagt: Na, ich schaue es ja nicht, ich schaue es ja nicht, nur meine Frau. Ne? Oder Frauen sind gekommen und haben gesagt: Ja, also ich kenne genau solche, kenne ich. Na, ich bin ja nicht so, aber ich kenne welche und haben sich distanziert von den Figuren. Und im Laufe der Jahre, weil da gibt es, glaube ich, 6, 7 Staffeln oder so, haben sie sich damit identifiziert. Dann waren sie stolz, ein Vorstadtweib zu sein. Das fand ich sehr interessant, diese Entwicklung. Und in Österreich ist ja Vorstadtweib ein Allgemeinbegriff geworden. Ne? Ja, dieser typisches Vorstadtweib. Ja. Also das hat dann einen interessanten Bogen dann gemacht. Und ich glaube, dass das so ein Geheimnis der Vorstadtweiber ist.
Ja, das ist auch noch ein anderer Aspekt, wie du das schaffst, eben, dass Figuren, die eigentlich unmöglich sind oder jedenfalls nicht sympathisch, dass du trotzdem den Zuschauer bei der Stange hältst, beziehungsweise dass der Zuschauer diese Leute doch irgendwo mag. Vielleicht gerade dafür, dass sie so doof sind oder man vielleicht, ich weiß nicht, erkennt man sich selber darin oder worin liegt das Geheimnis?
Ja,
Wie spürst du das?
das ist genau das, was ich meinte, dass sie am Anfang sich distanziert haben und die Identifikation dann stattfindet, eben weil die mit ihren Schwächen und Verletzlichkeiten die gleiche Direktheit haben. Also ich kann mich kann mich an solche Dialoge erinnern, wo das immer kam, wo einer sagt: Ja, bin halt ein Arschloch. Also, und wir das alle von uns selber auch kennen. Oder die Dinge tun, die wir gerne tun würden. Ich glaube, dass das auch etwas ist, dass die Zuschauerinnen gerade dann sich denken: Ah, super, genau das würde ich auch jetzt gerade gerne tun. Haben aber nicht den Mut dazu. Und im deutschen Fernsehen, oder das ist, glaube ich, auch ein interessanter Aspekt. Ich habe die erste Staffel geschrieben und die ARD hat die Bücher gelesen und ist direkt eingestiegen in diese Bücher. Und hat gesagt: Wir sind dabei. Dann kamen die zum Rohschnitt und dann kam: Ja, aber ihr habt das ja alles drin gelassen. Und typisch wieder, weil die Deutschen sofort davon ausgegangen sind, dass die ganzen heftigen Geschichten natürlich alle gestrichen werden. Mein Glück war aber, dass der zuständige Redakteur, der Alexander Wedaniak damals, in Rente gegangen ist und das sein letztes Projekt war. Und er gesagt hat: Jetzt scheißen wir uns mal nichts, jetzt lassen wir das alles drin. Und ich wage zu behaupten, dass dieser große Erfolg dem ORF passiert ist. Der war nicht geplant. Da war nicht: Ja, jetzt sind wir mal mutig. Nein, da haben einfach Zufälle gut ineinander gegriffen, weil die hätten es ja auch gestrichen. Deshalb ist die ARD davon ausgegangen: Naja, also, dass der Philipp Hochmeier da so offensichtlich Sex mit dem Jürgen Maurer hat, das streichen die ja sowieso, das lässt ja keiner drin. Also wir hätten alle miteinander große Chancen auf interessanteres, spannenderes Fernsehen, wenn nicht ständig dazwischen Leute wären, die sagen: Na, bitte, 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 lass mal alles so, wie es ist. Lass mal bitte alles so, wie es ist. Ne?
Die Figuren, die du da aufeinander loslässt, wie entwickelst du sie? Also gehst du da bewusst von Versuchst du bewusst da so was Markantes zu finden, wie, also wie so ein Klischee halt manchmal ist, so was Plakatives, oder hast du reale Vorbilder, die du kennst, oder wie entwickelst du die Figuren? Wie machst du das? Wie stellst du das Ensemble zusammen?
Ja, das ist schon ganz unterschiedlich. Ich schreibe halt auch gern speziell für Schauspieler. Ich schreibe ja sehr, sehr viel für die Adele Neuhauser. Und da ist so eine Symbiose schon entstanden, ja. Also wenn ich eine Idee habe, ich habe zum Beispiel bei Ungeschminkt habe ich die Idee gehabt, dass die Idee Adele eine Frau spielt, die in jungen Jahren ein Mann war. Und ich wusste, die Adele hat mir erzählt, dass sie als junge Frau darunter gelitten hat, dass sie so burschikos war. Und dann habe ich ihr eine SMS geschickt und ihr die Idee geschrieben und ob sie sich das vorstellen kann. Und dann hat sie geschrieben, ja, sie muss eine Nacht drüber schlafen, ob sie sich auf dieses Abenteuer einlässt. Und hat dann geschrieben, ja, okay, bin dabei. Und dann habe ich das entwickelt. Also in dem Fall, wenn ich jetzt speziell für jemanden schreibe, ist das natürlich eine große Vertrautheit da, weil ich schon in dem Duktus schreibe und die Adele mir über die Schulter quasi schaut beim Schreiben, ja. Und sonst entwickle ich Figuren, wie sie daherkommen in meinem Leben, ja. Und schreibe mir die immer auf. Und dann ist es so, ich schreibe zum Beispiel keine Treatments, ich schreibe nur Pitches, weil ich dann die Figuren laufen lasse. Also wenn ich dann anfange, das Buch zu schreiben, also ich weiß, die Geschichte sollte einmal da und da enden. Wenn jetzt aber der Dialog oder die Szene etwas hergibt, wo meine Figur sich verselbstständigt und nach links abbiegt, dann lasse ich sie nach links abbiegen. Und schau halt, wie ich dann wieder dahin komme, wo ich hin will. Und dadurch entstehen aber ganz spannende Twists, ja. Also ich hab ein Interview gelesen mit Martin Sutter. Und Martin Sutter sagt, er fängt erst an zu schreiben, wenn er ganz genau jedes Kapitel durchkonstruiert und gebaut hat. Und dann fängt er erst an, den eigentlichen Roman zu schreiben. Und das ist sehr lobenswert, ist ein toller Autor, aber ich würde mich wahnsinnig langweilen beim Schreiben. Ich will ja in erster Linie mich unterhalten beim Schreiben. Und das tue ich, indem ich es laufen lasse, dieses Ding. Ja.
Laufen lassen, auch im Sinne von einer Überzeichnung. Also du gehst ja wahrscheinlich zunächst wenn du auf Bekannte oder was du selber erlebt hast oder so Bezug nimmst, das treibst du ja dann auf die Spitze in gewissem Sinne. Du überzeichnest die Figuren irgendwie, oder würdest du das nicht so sehen?
Ja, zum Teil. Also ich denke mir, wie zum Beispiel Ungeschminkt mit der Adele, da sind die Figuren zum Beispiel nicht überzeichnet, sondern sehr berührend, ja. Aber an sich mag ich das dann schon. Also, und wo ich die hernehme, was weiß ich, wir haben hier letztes Jahr kam ein Bekannter auf Besuch auf der Durchreise, Jo Fischer. Ehemaliger Rockmusiker, der mit seinem Landcruiser mit Dachzelt irgendwie aufgeschlagen hat hier bei uns. Und der ist nicht mehr gegangen. Der Typ ist einfach nicht mehr gegangen. Und hat irgendwann hast gemerkt, der zehrt nur von seiner Vergangenheit, aber im Grunde ist er Flasche. Ja? Und den habe ich eins zu eins jetzt in die Serie reingeschrieben, die ich gerade mache. Und hol mir so das Geld zurück, was er mich gekostet hat.
Und vielleicht noch ein paar Worte zu dem Milieu. Also ich meine, ich weiß, du hast vieles verschiedene Sachen geschrieben und so, aber so ein bisschen deine sehr erfolgreichen Sachen haben so ein bisschen mit reichen Bashing auch zu tun. Oder Bashing ist vielleicht das falsche Wort, aber du machst dich gern über die Oberschicht lustig oder über die Leute aus den gehobenen Kreisen. Und das ist ja nicht nur bei dir, sondern das ist ja auch jetzt gerade bei den US-Dreamern oder so. Ein Riesentrend eigentlich, dass man die Reichen irgendwie durch den Kakao zieht. Was ist das für ein Bedürfnis sozusagen beim Publikum oder auch bei dir, oder was kann man auf diese Weise besonders erzählen?
Ja, also zum Beispiel bei Mama ist die Bestie, was jetzt gerade läuft, da hat mich dann, klar, kleidest du das dann in einen Suspense-Fall, ja. Aber was mich viel mehr interessiert hat, war eben diese oberflächliche Society-Tussi, die halt dann ins Gefängnis kommt, sich rächen will, aber im Laufe der Rache eigentlich anfängt, sich zu fragen, warum wollte meine Familie mich eigentlich loswerden? Warum haben die das getan? War ich wirklich so eine schlechte Mutter? Und dass sich in diese Rache dann irgendwann verflacht in durchaus in Selbstkritik, in Erkenntnis und durchaus auch Verantwortung dafür zu übernehmen, wie man mal war, wie oberflächlich man war, wie man, was weiß ich, da gibt es eine Szene, wo erzählt wird, dass sie beim Shopping ihr Kind vergisst. Den lässt sie einfach irgendwo sitzen und merkt erst zu Hause, dass sie ihn vergessen hat, ja. Und sich dann wundert, warum der sie nicht mag, ja. Oder ihr nicht vertraut. Und das finde ich dann schön daran. Also durchaus Erkenntniskurven. Und das finde ich glaube, das ist es genauso, vielleicht auch ein Geheimnis von Vorstadtweib und all den Geschichten, dass du scheinbar oberflächlichen Figuren, dass du scheinbar klischeehaften Figuren eine Substanz gibt, die man ihnen nicht zugesteht. Ich glaube, dass das auch ein Geheimnis sein könnte. Und das ist etwas, was ich jetzt klinge, vielleicht ein bisschen ki seltsam kitschig, aber ich habe mit André Heller einen Film gemacht. Ja? Und die Arbeit mit dem André Heller war immer bereichernd. Immer, das, ich bin mit jeder Begegnung, die hat mein Leben bereichert. Und der geht zum Beispiel her, wenn du den jetzt triffst, wenn du jetzt auf André Heller triffst, ist der wirklich interessiert an dir. Der möchte wissen, wer du bist. Und null oberflächlich. Und du unterhältst ihn eine halbe Stunde, Stunde mit ihm. Und dann fängst du an zu arbeiten. Ja. Da hab ich für mich auch angefangen, wenn ich Menschen begegne, wirklich aufrichtig interessiert zu sein an meinem Gegenüber. Und da entsteht ein hochinteressanter Effekt, dass diese Oberflächlichkeit mit scheinbar oberflächlichen Menschen, wo auch immer diese Begegnung gerade stattfindet, die diese Oberflächlichkeit ablegen und eine Nähe zugeben, die sie sonst gar nicht zugeben würden und mehr Tiefe haben, als wir alle oft glauben. Ja.
Aber das
Wurscht.
wäre ja praktisch in allen sozialen Schichten möglich.
Völlig, völlig wurscht, völlig, ist ja auch so. Ist ja auch völlig egal, ja.
Aber woher kommt sozusagen diese Lust, den Reichen so dabei bei ihren Macken und bei ihrer Oberflächlichkeit zuzugucken?
Ja, die bieten natürlich viel Potenzial, ja. Natürlich bieten die viel Potenzial, weil sie so eben oft oberflächlich sind, oder? Nimm diese wahnsinnig reichen Menschen auf dieser Welt, wo ich mich immer frage, Wahnsinn, was könntest du alles mit diesem Geld bewegen? Und bewegst, das Einzige ist diese 5-Millionen-Yacht.
Und du hast ja gerade erwähnt, du packst es dann am Ende natürlich in so einen Krimi-Plot rein. Aber ich glaube, ihr benutzt es auch irgendwie anders, als es üblich ist. Zumal in Deutschland. Kannst du da was dazu sagen? Also warum muss es immer ein Krimi sein, vielleicht zunächst mal? Und was machst du da draus? Wie benutzt du das?
Also da muss ich dazu sagen, also Mama ist die Beste zum Beispiel habe ich in der Pandemie geschrieben, ja. Es hat einen wahnsinnig langen Weg gebraucht, bis das verwirklicht wurde. Und ich schreibe jetzt eigentlich seit einigen Jahren, versuche ich eigentlich keine Krimis mehr zu schreiben, weil mir das so am Nerv geht. Im deutschen Fernsehen ist ja alles, alles Krimi, so wie du sagst, ja. Grundsätzlich glaube ich, dass bei den Menschen das Bedürfnis nach Krimi ist, weil da das Gute noch siegt. Ne? Also ich denke mir, am Ende kann ich jetzt gut schlafen gehen, weil der Böse wurde ja verhaftet. Ja? Aber in der Wirklichkeit ist der Trump halt immer noch Präsident. Ja? Und ich glaube, dass das vielleicht dieses Bedürfnis nach Gerechtigkeit sich da widerspiegelt in der Gesellschaft, kann ich mir vorstellen. Und grundsätzlich ist halt Krimi-Handlung ein guter Motor, um ein Ding voranzutreiben. Aber zum Beispiel Tatort oder so, ich habe ja die Bibi Fellner entwickelt, die Figur für die Adele Neuhauser. Und früher fand ich das ganz toll. Wow, als Kind bin ich immer vorm Fernseher gesessen, habe die Tatort Signation gesehen und jetzt irgendwann stand dann mein Name da drauf. Das findet man dann schon cool, ja. Aber jetzt überhaupt nicht mehr. Also ich schaue nicht Tatort, ich hätte keinen Bock an Tatort zu schreiben. Ich schreibe jetzt gerade eine Serie, die heißt Noch ein Sommer. Und da geht es darum, dass es eine Clique ist und eine in der Clique sagt, einer von uns hat nur noch einen Sommer. Ja? Und der wird sterben in spätestens einem Jahr. Keine Ahnung wie. Und keiner weiß, wer aus der Clique der Tote ist. Und das ist ganz interessant. Das hat auch so einen Krimizug. Natürlich, wen erwischt es von uns? Wie auch immer. Und gleichzeitig hat es aber einen total existenziellen Zug. Ja, also wo stehe ich in meinem Leben, wenn es wirklich mich treffen sollte, will ich so mein letztes Jahr verbringen? Ja, also es hat beides ohne Mord. Ja, und ich merke aber bei mir selber, während ich das schreibe, aha, okay, wie schaut es denn mit meinem Leben aus? Ja, und ich merke halt für mich, ich möchte nur noch Sachen schreiben, wo ich was dazu zu erzählen habe, die mich interessieren. Aber wo waren sie zwischen 16 und 17 Uhr? Kein Bock
Gut,
mehr.
aber dann schauen wir nochmal auf Mama ist die Bestie. Da geht es ja nicht um, wo waren Sie zwischen 14 und 16 Uhr oder so.
Ja,
Da machst
genau.
du es ja nicht. Sondern du benutzt es ja irgendwie anders. Kannst du das irgendwie beschreiben, wie du da rangehst? Also mir fällt zum Beispiel auf, dass es bei dir eben nicht so ist, dass am Schluss alles in Ordnung ist und dass alle Bösen gefangen worden sind und so weiter. Und es geht ja auch nicht um Schuld so richtig. Normalerweise geht es ja mal, einer ist schuldig oder fast alle sind schuldig, aber einer ist ganz besonders schuldig und so weiter. Und das ist ja bei dir nicht der Fall. Wie würdest du das sagen?
Ich glaube, ich wäre da sogar noch radikaler und noch mutiger, wenn mich Redaktionen da ließen. Ja. Das brauche ich dir auch nicht erzählen, wie das ist. Es gibt auch ganz tolle Redakteure, überhaupt keine Frage, mit denen ich wahnsinnig gerne arbeite. Ja. Und die ein gutes Korrektiv sind, muss man auch sagen, finde ich. Ja. Da darf man sich nicht so ernst nehmen. Aber ich versuche halt vielschichtiger die Figuren zu erzählen. Also, wie gesagt, ich versuche dann immer mich in die Figur rein zu versetzen oder es aus deren Perspektive zu sehen. Das, was ich vorhin gesagt habe mit der Adele, dass sie dann durchaus irgendwann begreift, aha, vielleicht war ich auch einfach eine scheiß Mutter. Den Figuren Erkenntnisse geben.
Du gibst denen ja sozusagen auch so eine gewisse Entschuldigung. Also du lässt, habe mich ein bisschen gefragt, ob das in Österreich durch das Katholische ein bisschen reinkommt oder so. Also der normale der deutsche Tatort, den finde ich eher protestantisch geprägt, irgendwie muss ich sagen.
Das hat der Ansatz, ja.
aber
Okay.
im Katholizismus
Aha.
muss man zwar beichten, aber man darf dann schon auch irgendwie seine Geheimnisse haben oder so, oder es wird einem dann verziehen, ne, eigentlich, ne?
Naja, das ist natürlich der österreichische Weg, der geschissene. Ne? Na, aber sowas geht immer. Ne? Also,
Das geht um.
was der Österreicher so drauf hat. Ja.
Ja.
Das sicher, der Österreicher ist da nicht so korrekt wie der Deutsche, ne?
Und wie ist dann deine Herangehensweise an einen neuen Stoff? Also da ist eine Idee, wie geht's weiter? Also schreibst du zunächst mal Exposé und so weiter oder partielle Sachen und wie arbeitest du die Geschichte aus?
Also ich schreibe normal so einen Pitch, ja. Und den Pitch schlage ich dem Menschen vor, von dem ich glaube, dass er am stimmigsten ist, der Produzent oder die Produzentin oder Redaktion. Dann verkaufe ich das mit dem Pitch und dann fange ich an zu schreiben. Aber Treatments halt ich für mich persönlich, für sinnlos. Weil sie meine Geschichten immer verselbstständigen. Ich habe ja zum Beispiel diese Serie, die ich jetzt schreibe, das habe ich schon sehr ausführlich entwickelt, ja. Das schon, da ist ein bisschen mehr als ein Pitch natürlich bei einer Serie. Aber ich schaue überhaupt nicht mehr rein. Ich schaue da nicht mehr da rein.
Keine Karteikarten,
Na,
keine
nix, nix, na. Das
keine
war einfach.
Listen mit zumindest 10 Listen oder sowas.
Na, das habe ich alles nicht. Da war mal eine Autorin, die mich gebeten hat, ihr zu helfen. Und die kam dann zu mir nach Hause mit so einer riesen Flipchart, die sie dann aufgehängt hat, für 90 Minuten, wo sie Szenen umsteckt und so weiter. Und ich mir dachte, hä? Das soll überhaupt nicht arrogant klingen. Ich tue es halt nicht. Ja? Aber ich habe Vorstadtweiber, das alles im Kopf, wie. Das bitte nicht arrogant zu klingen. Also jeder hat seinen eigenen Weg und wenn es für die passt, ist das ja okay, ja.
Du hast es von vornherein ein Bild oder entwickelt sich's einfach, du schreibst einfach los und wird sich schon irgendwie fügen dann?
Also ich brauche die Haptik. Ich muss wissen, wie sich der Film anfühlt. Und dann fange ich an zu schreiben. Ich brauche ein Gefühl für die Tonalität des Films oder der Serie. Und wenn ich das Gefühl habe, dann kann ich anfangen zu schreiben. Und wenn ich grundsätzlich so weiß, wo ich hin will mit der Geschichte, wie die Geschichte sich auflöst und
Und du
mein.
schreibst von Anfang los, erste Szene geht los und dann schreibst du chronologisch durch.
Ja. Ich schreibe dann oft so schon voraus, wenn mir eine Szene einfällt und so, die schreibe ich halt dann schnell hin. Aber an sich, ja, konstruiere ich das immer gleich so im Fluss durch, ja.
Okay.
Und ich bin ein sehr konzentrierter Schreiber. Also ich schreibe jeden Tag so von 9 bis 18 Uhr schreibe ich, ja.
Viel.
Ja, also ich gehe da mit den Hunden spazieren dazwischen und führe ein durchaus entspanntes, feines Leben und war früher getrieben, jetzt lasse ich mich viel mehr treiben. Also ich habe auch das Gefühl, dass diese Krise gerade in unserer Branche mir eigentlich ganz entgegenkommt, meiner Lebenssituation. Schreib dann auch in meiner Freizeit dann an einem Roman weiter oder so. Also wie gesagt, für mich ist Schreiben auch schon Erfüllung. Ich glaube, was für andere ist ein weißes Blatt Papier die Hölle und für mich ist es das Paradies, weil ich mir alles ausdenken kann, ja.
Versuchst du mehr Einfluss zu gewinnen, also ist ja für viele Autoren Thema, versuchst du mehr Einfluss zu gewinnen auf die Umsetzung, dass du irgendwie mitreden kannst an der Besetzung zum Beispiel oder dass du vielleicht auch bei Leseproben beteiligt bist? Oder was auch immer man tun kann, bis dahin, dass man sogar als Creative Producer oder als Showrunner oder irgendwie so in die Umsetzung mit einbezogen ist. Strebst du das an oder ist dir das, bist du damit zufrieden, wenn du das Buch abgegeben hast und es
Ah, ja. Strebe ich nicht nur an, sondern das tue ich seit sicher 15 oder 20 Jahren. Das, was du jetzt gerade gesagt hast, ja. Vielleicht funktioniert da Österreich auch anders, aber ich überlege mir, zu welchem Produzenten ich überhaupt mit dem Ding gehe, weil ich er weiß, wenn mein Name da drauf steht, verkauft er es gut. Ja, das habe ich schon alles ge gecheckt und gelernt, ja. Und ich rede mit, wer Regie führt. Ich rede mit, wer die Hauptrollen spielt. Bei den Nebenrollen klinke ich mich irgendwann aus, weil es mir zu viel ist, weil ich schon wieder was anderes schreibe. Ich leite die Leseproben. Ich bin nicht dabei, sondern ich leite die Leseproben. Ich bin durchaus auch bei, das habe ich mir auch angeeignet. Ich arbeite sehr, sehr viel mit der MR-Film. Und wir gehen zum Beispiel her, was ich für mich begriffen habe, wenn ich mit der Herstellungsleitung, mit der Produktionsleitung mich zusammensetze und sage, wo waren eure Probleme bei der ersten Staffel? Und wir alle inzwischen einen hohen Finanzdruck haben in der Umsetzung. Und ich habe für mich begriffen, wenn ich denen Arbeitsbedingungen schaffe, die ihr Leben erleichtern, dann wirkt sich das auf die Qualität der Geschichte aus. Wenn die Luft haben, den Dialog gut zu inszenieren, dann hilft uns das allen. Das heißt, wie kriege ich zum Beispiel weniger Nachtdrehs hin? Ja, keine Autofahrten, weniger Motivwechsel. Wie kann ich ein Motiv innerhalb einer Serie, die ja logischerweise nicht chronologisch gedreht wird, so oft verwenden, dass es dem Zuschauer nicht auffällt, der Produktionsfirma aber hilft? Also ich habe das Gefühl, unser einer muss inzwischen nicht nur Drehbuch beherrschen, sondern auch BWL. Ich muss wissen, was kostet dieses Buch jetzt, was ich jetzt gerade schreibe? Ja? Und wenn ich das auch begreife, dann bin ich sowieso erstens ein konstruktiver Partner, den man gerne ins Boot holt, weil er pragmatisch ist in der Handlungsweise und habe dadurch auch kreativ mitzureden. Ja? Also ich tue das sehr, sehr massiv sogar, ja. Wenn ich das alles einfordere, dann muss ich auch die Qualität liefern, um das einfordern zu können, finde ich, ja. Also da muss ich auch ein Partner auf Augenhöhe sein.
Du hast ja fast nur Fernsehfilme eigentlich gemacht, oder hast du auch Kino gemacht?
Ich habe Kino gemacht mit André Heller über
Ja,
seine Kindheit, ja.
okay. Aber ansonsten bist du eigentlich ein Fernsehautor. Ist das eine bewusste Entscheidung gewesen? Und wie ist deine Stellung als Fernsehautor in Österreich oder überhaupt?
Ja, ich halte mich halt jetzt nicht so für den Intellektuellen, für den Arthouse. Ich glaube, da bin ich viel zu nah am Leben gebaut. Ja, ich sehe mich halt auch als kreativen Handwerker und nicht als Künstler. Ich glaube, das ist der Punkt. Was ich aber eben interessant finde, ist, dass ich in Österreich vom Drehbuchverband kriegst du dann immer so Postkarten, Let's talk about script. Und da stehen dann immer irgendwelche Autoren drauf, von denen ich noch nie in meinem Leben gehört habe, deren Filme im Kino weniger Zuschauer hatten als die Doku von Melania Trump. Und die talken dann über Skript, die erklären dann, wie man Drehbuch schreibt. Und da denke ich mir dann immer, das ist schon eine irre Arroganz. Ich empfinde das dann als eine Arroganz uns Fernsehautoren gegenüber. Weil unser eins wird da nie eingeladen. Aber wenn Sie irgendwelche Petitionen brauchen beim Staat, um irgendwelche Förderungen zu kriegen, dann rufen Sie an und sagen, na, willst du nicht doch wieder beitreten? Weil das wäre schon gut, wenn dein Name bei uns stünde. Ja, und dann sagen wir, ja, weißt du was.
Ja, soweit dein Gespräch mit Uli Bree zu dem Zweiteiler. Wo kann man den sehen?
Genau, Mama ist die Bestie, ist der Titel und der läuft in Deutschland im ZDF. Und zwar ist er schon ab dem 10. Mai in der Mediathek gewesen und auch die lineare Ausstrahlung war am 18. Mai. Also wer es jetzt gucken will, muss das in der Mediathek machen, aber ist ja kein Problem. Wir gucken ja sowieso fast alles in der Mediathek. Ja, das ist im ZDF, also online.
Genau, wir haben auch noch einen Hinweis und zwar auf die Screenwriters Lounge, die wieder in München auf dem Filmfestival stattfindet. Da gibt es noch kein Programm, aber wer sich dafür interessiert und nach München geht und kommt, kann sich schon mal einen Knoten ins Ohr machen, dass es da tatsächlich wieder eine Screenwriters Lounge gibt. Wahrscheinlich, ich denke mal, wie immer mit einem sehr interessanten und sehr nachgefragten Programm. Ja, wer will, kann einfach mal vielleicht in 1, 2, 3 Wochen auf die Homepage des Screenwriters Lounge gehen, screenwriterslounge.de und sich danach dem Programm erkundigen. In diesem Sinne wünschen wir euch alles Gute, bis zum nächsten Mal.